SWR Kultur Gespräch.
Am Mikrofon ist Carsten Otte und zu Gast ist heute die Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Daniela Strigel. Herzlich willkommen.
Freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben.
Frau Strigel, Sie gehören zu den einflussreichsten Literaturkritikerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie saßen in so gut wie jeder Buchpreisjury und sind seit Jahren Mitglied der Jury der SWR Bestenliste. Sie arbeiten als Germanistin an der Universität Wien und veröffentlichen regelmäßig literaturhistorische und literaturessayistische Bücher. Zum Trotz heißt Ihr aktuelles Werk laut Untertitel Die Erkundung einer zwiespältigen Eigenschaft. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen?
Eigentlich hätte ich etwas über Literatur und die hauptberufliche Beschäftigung mit diesem Gegenstand schreiben sollen. Und da habe ich mir gedacht, das bietet zu wenig Reibungsfläche und man kommt sehr schnell in ein kulturpessimistisches Lamento. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Judith Schalansky und die hat mir diesen Floh ins Ohr gesetzt und hat gemeint, ich solle doch etwas über Querulanten schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein etwas zu negativ besetzter Begriff, aber wenn ich das Querulatorische in eine Eigenschaft übertrage, die zwei Seiten hat, dann fällt mir am ehesten der Trotz ein. Und als ich diese Idee hatte, sind mir dann auch gleich einige literarische Texte dazu eingefallen.
Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Was ist das überhaupt, der Trotz? Eine kindische Eigenschaft oder eher ein Movens des Widerstands, wie Sie schreiben?
Ja, ich glaube eben, dass es beides ist, dass sich der Bedeutungswandel irgendwann vollzogen hat von einer kriegerischen Eigenschaft, wie das im Mittelhochdeutschen noch war, also einer militärischen Tugend, hin zu einem kindischen Betragen. Also man denkt eben an das trotzige Kind, das sich wütend am Boden wälzt und schreit oder gegen alles aufbegehrt. Und dadurch ist der Begriff etwas in Misskredit geraten.
Das deutsche Wort Trotz, Sie haben es ja vorhin auch schon angedeutet, zeigt ja allein schon lautmalerisch, dass es um was Raues, Ruppiges, Widerständiges geht. Was macht den Trotz im heutigen Sprachgebrauch so zwiespältig?
Ja, ich denke, dass man dieses kindische Benehmen, das man dem Trotz zuschreibt, auch auf Erwachsene überträgt, dass man die Vorstellung hat, wer als erwachsener Mensch trotzig ist, der hat einfach eine Entwicklungsphase nicht bewältigt, der ist irgendwo stecken geblieben. Und man hat natürlich auch gewisse Politiker, öffentliche Figuren vor Augen, die sich als trotzige Knaben gerieren und die sind nicht immer Sympathieträger.
Heute wird über Trotzköpfe, ein Begriff, der in diesem Zusammenhang ja auch oft verwendet wird, nicht selten gelächelt. Auch wenn sich Politikerinnen und Politiker manchmal als solche Trotzköpfe inszenieren. Wie kam es jetzt überhaupt zu dieser Verschiebung der Wahrnehmung?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es hat wahrscheinlich mit dem Bedeutungsverlust des Militärischen zu tun. Also ursprünglich Trotz oder Trutz, das war eben nicht nur Verteidigung und Widerstand, also ein Beharren auf dem eigenen Terrain, sondern das bedeutete auch Mut, Stolz, Tapferkeit. Und wenn man ein Bündnis auf Schutz und Trutz abgeschlossen hat, dann hat es bedeutet, dass man sich gegenseitig hilft beim Verteidigen, aber durchaus auch bei vorbeugenden Angriffen. Und die Trutzwaffen, das waren eben diejenigen Waffen, die zum Angriff gedacht waren. Also das war etwas Offensives. In unserer Zeit, das hat wahrscheinlich auch mit dem Siegeszug der Psychoanalyse zu tun, überhaupt mit einer Betonung der Psychologie, was existenzielle Fragen angeht. In unserer Zeit bezieht man eben dieses Verhalten auf das Kindesalter. Damit einhergeht, dass man es nicht mehr ganz ernst nehmen kann oder dass zumindest das immer mitschwingt, wenn man jemanden als trotzig bezeichnet.
Wenn man den Begriff Trotz ein bisschen näher analysiert, dann muss man weit zurückschauen, zum Beispiel in die Antike, das tun sie auch. Und in der Antike gibt es sehr berühmte Beispiele für trotzige Frauen auch. Es sind ja oft Männer, die trotzig sind, werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Und eine der berühmten Frauen, die trotzig waren, war Antigone von Sophokles, die ihren Bruder bestatten wollte, obwohl es ihr vom Herrscher Kreon verboten wurde. Das ist natürlich ziemlich beeindruckend, wie Antigone sich verhalten hat, führt aber in ihrem Fall auch in den Tod. Ist also der radikale Trotz von der Antike an gesehen nicht auch einfach eine Gefahr für Leib und Leben?
Ja, das würde ich auch sagen, und nicht nur für den eigenen Leib und das eigene Leben. Manchmal zieht man da auch die Familie oder die engste Gefolgschaft mit hinein in einen solchen aussichtslosen Kampf. Also Trotz hat sehr viel mit der eigenen Überzeugung treu bleiben zu tun, wenn man das jetzt positiv wenden möchte. Und bei Antigone war es so, dass sie das eigentlich ja nur für sich selbst beschlossen hat. Es gibt eine Szene am Beginn des Stücks, wo ihre Schwester ihr abrät und sagt, das ist doch jetzt nicht unser Geschäft, uns da aufzulehnen gegen den königlichen Befehl. Und sie verlangt von der Schwester gar nichts, aber sie selbst riskiert eben alles und widersetzt sich diesem Verbot, obwohl sie weiß, dass darauf die Todesstrafe steht.
Wenn man sich die Freiheitsbewegungen in den vergangenen Jahrhunderten anschaut, wird man auch sagen können, ohne Trotz gab es selten so etwas wie gesellschaftlichen Fortschritt. Ich denke da zum Beispiel an Rosa Parks. Das war eine schwarze Frau, die sich 1955 in den USA weigerte, ihren Platz im Bus für einen Weißen zu räumen. Den Montgomery-Bus-Boykott hat sie damit ausgelöst und damit für einen Schlüsselmoment der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gesorgt. Wie wichtig war und ist Trotz für die Geschichte der Freiheit?
Also ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Begriff ist. Das Beispiel von Rosa Parks zeigt ja auch rein von der Körperhaltung oder vom körperlichen Aspekt ein wesentliches Momentum des Trotzes, nämlich das Standhalten oder in dem Fall sitzen bleiben. Also das nicht die Position aufgeben, nicht weichen. Das bedeutet natürlich in einer politischen Auseinandersetzung immer, dass eine kleinere Gruppe, meistens beginnt es als kleine Gruppe, Sand ins Getriebe streut durch Aktionen. Und da gibt es natürlich viele Beispiele in der Geschichte, wo dieses rebellische Moment, dieses trotzige Moment etwas ausgelöst hat, was dann auch eine Befreiung, zumindest eine zeitweilige Befreiung für eine größere Bevölkerungsschicht mit sich gebracht hat. Oft aber ist das Ganze auch im Sande verlaufen oder war überhaupt von Misserfolg begleitet.
Zum Beispiel?
Ich habe die Tiroler Freiheitskämpfe unter Andreas Hofer als Beispiel herangezogen. Also Andreas Hofer, der sich gegen die bayerische Besetzung in Österreich, in Tirol, aufgelehnt hat mit seinen Mannen, die mit Napoleon verbündet waren und der am Anfang sogar begrenzte militärische Erfolge erzielt hat, aber dann weitergemacht hat, obwohl er schon sehen musste, dass er unterliegen muss. Also es war nicht möglich, gegen die Bayern und gegen die Franzosen als Tiroler Minitruppe zu bestehen. Der hat es auch nicht überlebt, der wurde hingerichtet auf Napoleons persönlichen Wunsch, denn ein solches Beispiel muss natürlich bestraft werden. Aber das ist ein Fall für die vielen, die diesen Trotz praktiziert haben, obwohl sie gewusst haben, das kann nach menschlichem Ermessen nicht gut ausgehen.
Nicht jeder Widerstand gegen geltende Normen ist trotzig. Man denke da vielleicht an Mahatma Gandhi und seinen pazifistischen Protest. Was macht eine politische Trotzreaktion in ihrem Wesenskern dann aus?
Also eine politische Trotzreaktion ist weniger überlegt, nach meinem Dafürhalten, als eine revolutionäre Bewegung. Das hat viel mehr mit Aufbegehren sozusagen aus dem Bauch heraus zu tun, mit einem aufrührerischen Bewusstsein. Es muss nicht unbedingt so sein, dass trotzige, dass Rebellen, trotzige, aufbegehrende Gruppen, dass die Folgen ihres Tuns bis ins Letzte bedenken, sondern es ist eher so, dass ein Momentum, das in der Luft liegt, genützt wird und dass etwas, was sich angestaut hat, Frustration, Wut, auch das Gefühl der Demütigung, der ungerechten Behandlung, sich entlädt. Also es ist eher etwas Reaktives, während der Revolutionär von langer Hand plant und das Ganze einem Ziel, einem vernünftig gesetzten Ziel unterordnet.
Es gehört jetzt zur aktuellen Politikentwicklung, dass sich sogar äußerst mächtige Präsidenten und Autokraten als Trotzköpfe inszenieren. Das haben Sie vorhin auch schon angedeutet. Ist das so eine Art Trotzsimulation?
In meinen Augen ja, denn wenn der amerikanische Präsident beispielsweise, man braucht nur dieses offizielle Foto seiner zweiten Amtszeit anzusehen, sich als trotzig inszeniert, dann ist das natürlich eine Show, denn er hat eine Machtfülle wie kaum ein europäisches Staatsoberhaupt und er hat diese ihm von der Verfassung zuerkannte Machtfülle auch noch ausgereizt und in letzter Zeit zunehmend ausgedehnt und stellt sich aber da als Underdog. Und das hat ja schon mit dem Sturm aufs Kapitol begonnen. Da hat er im Bewusstsein, die Wahl verloren zu haben, behauptet, er habe sie eigentlich gewonnen und sie sei ihm gestohlen worden. Und das gibt ihm die Möglichkeit, eine solche Behauptung als der Selbstbetrogene von der Macht, also vom anderen Präsidentschaftskandidaten hinters Licht geführte, aufzutreten. Also das ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Und es ist der Versuch, sich mit dem Wahlvolk, das möglicherweise ganz ähnlich tickt, zu verbinden. Ist der Siegeszug des politischen Populismus, den wir ja derzeit, ich würde sagen, von rechts wie von links erleben, gewissermaßen der Humus, auf dem so ein politisches Trotzkopf-Dasein auch gedeihen kann?
Ja, denn Trotz hat eben immer mit Unzufriedenheit zu tun oder einfach mit dem persönlichen Gefühl des Zurückgesetztwerdens. Und wenn es eine ganze diffuse Masse von Menschen gibt, die sich zurückgesetzt fühlt, dann ist das ein Nährboden für trotzige Anführer oder für Anführer, die sich trotzig geben. Und dann gibt es ganz interessante Verbindungen, also dass zum Beispiel Trump als kurzzeitig in einem Polizeirevier dazu gezwungener, sich fotografieren zu lassen und seine Daten erheben zu lassen, mit diesem Polizeifoto punkten kann. Also man könnte auch sagen, das ist peinlich, wenn ein Präsidentschaftskandidat auf der Seite des Verbrechens plötzlich auftritt. Aber er hat das umfunktioniert und auch das ist offenbar bei seinen Anhängern gut angekommen, die sich dann auch als Polizeiopfer verstehen können, wenn sie wollen.
Und was hat das für politische Folgen, wenn der Trotz zu einem populistischen Kult wird, dass möglicherweise anstehende Probleme nicht sachorientiert gelöst werden, sondern dass man weiterhin auf der Sphäre des Trotzes bleibt und ziemlich viel Radau macht?
Ja, man kann jedenfalls so viel leichter Kräfte mobilisieren. Also Trotz ist ja eine Form der Entladung. Und Trotz ist kein guter Ratgeber, um etwas sachlich zu diskutieren. Also man will sich sein Recht verschaffen. Und auf dieser Basis kann man natürlich weiter Druck machen. Es geht um Druck auf der Straße oder Druck auch im Internet. Also es geht einfach darum, dass man eine Welle erzeugt. Und da kann man sich den Trotz natürlich zunutze machen.
Sie hören das SWR-Kulturgespräch mit der Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Daniela Striegel, die im Wiener Residenzverlag unlängst ein Buch über die zwiespältige Eigenschaft des Trotzes veröffentlicht hat. Frau Striegel, einer der berühmtesten Trotzköpfe in der Literaturgeschichte ist wohl Michael Kohlhaas. Was macht diese Figur für heutige Debatten so interessant?
Ich würde sagen, gerade ihre Ambivalenz. Also Kohlhaas ist tatsächlich ein Held, mit dem man auch heute bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich sympathisieren wird, wenn man diese sehr dichte und auch spannende Novelle liest. Aber es gibt dann eben, das ist vielleicht nicht bei jedem gleich, aber es gibt dann eben so eine Entwicklung, wo man sich fragt, was ist jetzt eigentlich noch rechtens oder was ist legitim, was er da tut? Wo überspannt er den Bogen und wo wird er selbst zu einem ungerechten Akteur?
Vielleicht fassen Sie ganz kurz zusammen, worin gewissermaßen der Plot dieser Novelle besteht.
Also die kurz zusammenzufassen ist gar nicht so leicht, weil es wahnsinnig viele Verästelungen und ja auch Schwenks in der Handlung gibt. Aber kurz gesagt geht es darum, dass der Pferdehändler, Rosshändler Kohlhaas zwei Rappen verloren hat durch eine Schikane eines örtlichen Adeligen. Er wollte diese Rappen zum Verkauf auf einen Markt bringen und die wurden ihm als Pfand dabehalten. Und er wollte diese Rappen dann wieder abholen nach einer geraumen Zeit. Und da waren sie aber ganz zugrunde gerichtet, weil sie nämlich bei der Erntearbeit zu Schanden gebracht wurden. Er will eigentlich nur, dass diese Rappen in den ursprünglichen Zustand versetzt werden, also wie es im Text heißt, dick gefüttert. Aber das verweigert dieser sehr freche Junker und das will Kohlhaas sich nicht gefallen lassen. Und aus dem entspinnt sich eigentlich die ganze Geschichte. Er büßt bei diesem Kampf seine Frau ein.
Zunächst einmal beschreitet er den Klageweg, könnte man sagen.
Also er versucht es zunächst ganz korrekt zu lösen. Also da ist man ja noch ganz bei ihm. Diese Klage, die er einbringt, wird aber abgeschmettert. Und zwar, weil bei dem Kurfürstenhof Verwandte des Beklagten eine maßgebliche Stelle haben und einfach aus Korruptionsgründen kommt diese Klage nicht durch. Kohlhaas unternimmt mehrere Versuche, bis er dann nach dem Tod seiner Frau, die versucht hat, eine Bittschrift zu überreichen, zum Rebellen wird und sich einen Haufen Bewaffneter sucht und mit denen beginnt zu brandschatzen und auch zu morden, um diesen Junker herausgerückt zu bekommen, an dem er sich rächen will. Und sehr bald gibt es natürlich sehr viele unschuldige Tote, die nichts mit seinem Rechtsfall mehr zu tun haben.
Was ist der politische Glutkern dieser Geschichte? Es gab ja sehr viele Analysen, Interpretationen. Wie würden Sie das einschätzen? Was will uns diese Geschichte sagen?
Ja, literarisch bemerkenswert ist vielleicht, dass Kleist uns nichts direkt damit sagen will. Also es gibt nicht die direkte Botschaft. Ich würde sagen, er zeigt jedenfalls, wie kompliziert die Sache der Gerechtigkeit zu beschreiben ist. Wie schnell man vom Menschen mit einem gerechten Anliegen zum verbohrten, rücksichtslosen, auch brutalen Kämpfer in eigener Sache wird. Und interessant ist in dem Text, dass es einen Widerpart gibt, der das religiöse Gewissen verkörpert und das ist Martin Luther. Und in dem historischen Fall, der dem Kohlhaas zugrunde liegt, gab es tatsächlich auch eine Einschaltung von Martin Luther und einen offenen Brief an diesen Rebellen. Und Martin Luther erinnert Kohlhaas daran, dass er hier sich nur aufspielt als Rächer und dass er eigentlich selbstsüchtig handelt und dass sein Fall viel zu klein ist, um das zu rechtfertigen. Das ist nicht mehr gottgefällig, sagt er ihm. Aber er hilft ihm auch und verhilft ihm dazu, noch einen Versuch zu unternehmen, die Gerechtigkeit zu erlangen. Aber auch das schlägt fehl, denn die Widersacher bleiben eigentlich genauso, man könnte sagen,
trotzig.
Sie sind auch trotzig, natürlich. Es ist ja lächerlich, was der von ihnen will. Sie könnten das einfach tun, aber sie sind ja die Herren und er ist einfach ein Bürger. Das ist natürlich auch ein politisches Lehrstück dessen, dass der Einzelne, der Bürger, in dem Fall der Unterlegene, sich selbst etwas trauen kann und sich das Instrumentarium der Obrigkeit zunutze machen kann, nämlich das Recht, um zumindest zu versuchen, zu seinem Recht zu kommen. Also Kohlhaas ist ja alles andere als kleinlaut, ist ein selbstbewusster Bürger, aber er treibt es eben zu weit. Und vielleicht wollte Kleist einfach das zeigen. Interessant ist aber auch, dass er, obwohl er am Ende hingerichtet wird, nicht der absolute Verlierer der Geschichte ist, denn knapp vor seiner Hinrichtung erhält er diese Pferde zurück. Man könnte sagen, jetzt kann er sie wirklich nicht mehr brauchen, aber er vererbt sie seinen Söhnen. Also sozusagen, es gibt eine Geschlechterfolge, in der dieser gerechte Ausgang weitergegeben wird.
In der literarischen Vergangenheit, ich habe das vorhin schon erwähnt, waren die meisten Trotzköpfe eher männlich. Wer sind denn die berühmten trotzigen Frauenfiguren in der Literatur?
Naja, eine, die noch am ehesten verwandt ist mit der männlichen Riege, wäre Jeanne d'Arc, die ja tatsächlich als Feldherrin auch auf dem Schlachtfeld aktiv war, gekämpft hat. Das ist aber die große Ausnahme. Also Jeanne d'Arc hat sich nicht nur militärisch ausgezeichnet und widersetzt, sondern sie hat sich ja auch dann gegen die inquisitorischen Prozesse der Kirche widersetzt. Aber normalerweise wird den Frauen kein aktiver, handgreiflicher Trotz zugetraut, weil das natürlich als martialische Tugend eine männliche Tugend ist, traditionell. Und die trotzigen Frauen sind eher in der Literatur übel beleumundet. Auch in, sagen wir, in der Philosophiegeschichte denken viele vielleicht an Xantippe, die so Frauen, die widersprechen oder das Sagen haben, haben selten einen sympathischen Nimbus. Abgesehen von Antigone, eine andere berühmte Frauenfigur wäre die Katharina in Shakespeares widerspenstigen Zähmung. Und die steht aber in einer Tradition, wo eben genau dieses Image der zänkischen Ehefrau eine Rolle spielt. Also es gab eine Reihe von englischen Komödien, die die Frau als zu besiegende Aufrührerin in der Ehe porträtiert haben, mit allen komödiantischen Effekten, die aus der Zähmung einer solchen Xantippe zu gewinnen waren. Und Shakespeare hat das eigentlich umgedreht, insofern, als diese Katharina ihrem Ehemann rhetorisch, geistig, intellektuell offenkundig überlegen ist. Wenn man sich diese Dialoge anschaut, macht der Ehemann Petruchio keine sehr gute Figur. Aber am Schluss hat er dann doch zu dieser komödienhaften Zähmung der Frau und zu dieser Art Gehirnwäsche der Widerspenstigen gegriffen. Und das ist für heutige Inszenierungen dieses tollen Stücks eine gewisse Herausforderung, wie man das heute spielt, ohne
diese reaktionäre, regressive Botschaft rüberzubringen.
Genau, also diese auch Selbstbezichtigung der Katharina, die zum Schluss sagt, ich sehe das alles ein, du hast recht und ich bin jetzt eines Besseren belehrt, wie man das heute auf der Bühne darstellt, ohne alles zu ironisieren, was dann auch das Stück irgendwie entkernen würde.
Wenn man sich jetzt die gegenwärtige Literatur anschaut, vor allem das Genre der Autofiktion, habe ich den Eindruck, es gibt fast nur noch Trotzköpfe. Wird diese Zuschreibung damit nicht beliebig?
Also es ist natürlich in der Selbstdarstellung, wenn ich von mir selbst bei einer autofiktionalen Beschreibung als Erwachsener spreche, dann ist irgendwie klar, dass ich dieses Erwachsenwerden motiviere. Und dann muss ich irgendwie mal aus der Kindheit herausfinden. Insofern verstehe ich, dass der Trotz hier eine gewisse Rolle spielt. Aber es mag schon sein, dass ja selbstbewusste Autorinnen und Autoren sich gerne als Trotzköpfe inszenieren heute. Dennoch ist die Anpassung in unserer Gesellschaft ein so wichtiges Thema, dass ich nicht glaube, dass der Trotz seine Funktion verloren hat.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die persönliche Beziehung zu dem Thema eingehen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie selbst ein trotziges Kind waren. Wie hat sich das denn geäußert?
Naja, das müsste man wahrscheinlich meine Mutter fragen. Aber ich erinnere mich, dass ich doch recht lange diesen Widerspruchsgeist gepflegt habe und ich erinnere mich auch an dieses zornige Gefühl. Man sagt ja auch, dass die Pubertät eine zweite Trotzphase darstellt. Also dass ich auch in der Pubertät einfach gegen alles war, was meine Eltern gemacht, gesagt, verkörpert haben. Ich weiß, dass ich für meine Eltern keine sehr angenehme Zeitgenossin war.
Also haben sich Ihre Eltern eher ein folgsames Mädchen gewünscht?
Ich glaube, das wünschten sich alle Eltern, auch wenn sie es nicht zugeben. Es ist einfacher zu handhaben, Öffentlichkeit, aber auch privat.
Sie sind 1964 in Wien geboren. In was für einem Milieu sind Sie aufgewachsen?
Also meine Eltern waren große Leser. Mein Vater war Rechtsanwalt. Meine Mutter ist ausgebildete Juristin auch, also ein juristisch geprägter Haushalt, könnte man sagen, aber auch ein sehr literarisch interessiertes Elternpaar. Also das Lesen war immer wichtig und hat mich auch früh infiziert.
Haben Sie mit Ihren Eltern auch über den kohlharschen Kampf um Gerechtigkeit gesprochen?
Also ich wäre nicht drauf gekommen. Meine Eltern haben mich Kohlhaas genannt. Also die haben mir gesagt, ich bin ja ein Michael Kohlhaas und ich wusste aber damals nicht, wer das sein soll. Als ich dann diesen Text gelesen habe, habe ich verstanden, dass das kein Lob war, sondern dass sie eben gemeint haben, dass es eine eher ungesunde Form ist, Selbstbewusstsein zu praktizieren oder wieder den Stachel zu löcken. Aber ich glaube, gerade weil sie eben Juristen waren, haben sie auch verstanden, dass das etwas Beeindruckendes ist, also wie Kohlhaas sich da seinen Weg versucht zu bahnen.
War es auch ein Akt des Trotzes, nicht in die Fußstapfen der Eltern zu treten und nicht Rechtswissenschaften zu studieren, sondern Germanistik?
Das glaube ich nicht. Das war einfach eine Sache der Neigung, der persönlichen Leidenschaft. Und ich kann dann auch sagen, dass meine Eltern ja selber schuld waren, weil sie mir das Lesen so schmackhaft gemacht haben, dass ich dann beim Lesen hängen geblieben bin. Also mich hat zwar das Juristische interessiert, aber ich wollte einfach das nicht studieren. Ich habe mir gedacht, da muss ich diese Gesetzesbücher jahrelang lesen und diese Sprache hat mich auch abgestoßen. Wobei ich aber zugebe, dass die juristischen Spuren in literarischen Texten mich schon auch besonders interessieren. Also wenn man jetzt eben zum Beispiel an Kleist denkt oder auch an Albert Drach. Es gibt einfach sehr viele Juristen, denen man auch als Literaten angemerkt hat, woher sie kommen.
Kafka zum Beispiel.
Kafka auch, genau.
Wenn Sie mal zurückschauen auf Ihre literaturwissenschaftlichen Schwerpunkte in den vergangenen Jahrzehnten, haben Sie sich vor allem, also quasi List der Vernunft, mit trotzigen Autorinnen und Autoren, mit trotzigen Romanfiguren beschäftigt? Was meinen Sie?
Nicht vor allem, aber doch auch. Also ich habe jedenfalls ein gewisses Interesse für Außenseiter entwickelt, die nicht immer trotzige Figuren waren, auch für Außenseiter des Kanons, die aber schon allein dadurch, dass sie nicht im Mittelpunkt der öffentlichen literarischen Wahrnehmung gestanden sind, als Underdogs aufgetreten sind für mich. Also es war mir dann immer wichtiger, etwas ins rechte Licht zu rücken, als jemand, der schon tausendfach beleuchtet wurde, noch einmal mehr zu beleuchten. Und das trifft natürlich auch, ich habe als Biografin mir Frauen ausgesucht. Das war aber jetzt kein bewusster Akt, dass es Frauen sein müssen, sondern das waren einfach zwei Autorinnen, Marie von Ebner-Eschenbach und Marlene Haushofer, von denen ich das Gefühl hatte, dass über sie zu wenig bekannt ist und vielleicht auch über die widerständigen und widerborstigen Seiten ihres Wesens zu wenig bekannt ist. Das mag schon sein.
Bei Haushofer würde ich sagen, haben Sie doch auch einiges dazu beigetragen, dass sie jetzt relativ bekannt ist. Ich würde sogar sagen, sie ist eine der wichtigsten Autorinnen im deutschsprachigen Kanon jetzt auch. Ich glaube, Die Wand beispielsweise ist ja ein Roman, der in Neuauflagen auch immer wieder gelesen und rezipiert wird. Gibt es so etwas wie eine trotzige Sprache?
Man könnte vielleicht literarische, poetische Sprache an sich schon als eine Form des Trotzes oder der Trotzreaktion auf eine alltägliche, phrasenhafte Sprache bezeichnen. Also es gibt innerhalb der Literatur sicher trotzige, auf den ersten Blick trotzige Formen. Man könnte zum Beispiel den Expressionismus als eine trotzige Ausdrucksweise, also einen trotzigen Stil betrachten. Oder man könnte sagen, dass auch Dadaisten Widerstand durch eine eigene Sprache praktiziert haben, auch Widerstand gegen die Welt des Krieges und so weiter. Aber ich glaube, dass Sprache an sich, also literarisch geformte, durchgearbeitete Sprache, ein Widerstandsnest gegen eine abgenutzte Sprache von Hülsen und Phrasen darstellt, so ganz im Sinn von Karl Kraus, der die Phrase eigentlich als ein moralisches Problem begriffen hat. Und wir sind im Alltag so dicht umgeben, geradezu umzingelt von Werbesprache oder auch von Marketingsprache, die immer mehr auch in den Bereich der Kultur und auch der Kulturberichterstattung Einzug hält, dass ich das geradezu als Jungbrunnen der Sprache erlebe, wenn ich auch, sagen wir, komplexere, schwierige literarische Texte lese oder auch Gedichte, die weit weg sind von dieser benutzten Sprache.
Also waren Sie auch glücklich, als bekannt wurde, dass der diesjährige Literaturnobelpreis an Laszlo Krasznahorkai ging, weil das ist ja ein Schriftsteller, der im Grunde genommen das versucht, also eine Kunstsprache sich auszudenken und der gewissermaßen schon auf der ästhetischen Ebene ein großes Ausrufungszeichen setzt zu der Alltagssprache.
Ja, ich denke, dass Krasznahorkai wirklich ein Autor ist, der in dieser Tradition auch steht von Autoren, die sich bewusst gegen die unfrisierte oder auch unbehandelte Sprache setzen. Er steht auch nicht zufällig in der Tradition von Thomas Bernhard, der ja auch einen unverwechselbaren und deshalb sehr leicht zu parodierenden Stil entwickelt hat. Also der Eigensinn, wenn man das jetzt positiv wendet, der Eigensinn eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin, kann sich ja nur in der Sprache manifestieren. Die ist die Visitkarte.
In Ihrem Buch über den Trotz geht es in den Schlusskapiteln um den Wert der Literatur in der Gesellschaft, der Ihrer Meinung nach kontinuierlich sinkt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das hat einfach damit zu tun mit einem Strukturwandel in der Öffentlichkeit, der sicher schon seit Jahrzehnten vonstatten geht, der sich aber in den letzten Jahren noch verschärft hat. Also Werte, die noch vor 30 Jahren relativ unumstritten waren, wie Bildung, Wissen, Humanismus, werden zunehmend in Frage gestellt. Und auf der anderen Seite gibt es das Ökonomische als immer weniger hinterfragte Größe, der sich andere unterzuordnen haben. Und die Literatur ist etwas, was auf den ersten Blick nutzlos ist. Also es geht um dieses Denken der Nützlichkeit. Und Kunst, Literatur ist nicht etwas, was man als Gegenwert von Geld beschreiben kann. Und eine Gesellschaft kann sich leichtsinnig von der Literatur verabschieden, in dem Glauben, dass das nicht unbedingt zur Substanz gehört. Ich glaube aber, das ist ein Kurzschluss, weil Literatur eben eine Möglichkeit bietet für eine Gesellschaft, sich ihrer selbst zu vergewissern und auch ihrer Geschichte zu vergewissern. Und jetzt, wenn man daran denkt, dass die Literatur auch in den Schulen einen immer geringeren Stellenwert hat, hat sie auch für entwicklungspsychologisch eine wichtige Funktion in meinen Augen, nämlich das kritische Bewusstsein, aber auch die Empathie für andere Menschen zu stärken. Also wenn ich mich in literarische Welten begebe, dann probiere ich auch andere Identitäten aus und ich verhalte mich zu einem Text automatisch irgendwie kritisch. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass das nicht mehr so gefragt ist. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, das kritische Bewusstsein in der Schule zu entwickeln, ist ein Lippenbekenntnis der Pädagogik oder der Didaktik. Das ist nicht mehr gefragt, sondern es geht eher darum, dass man aktiv fit fürs Wirtschaftsleben gemacht wird.
Gegenfrage, was kann man tun, damit die Literatur wieder einen größeren Stellenwert spielt, in der Schule, aber auch dann später im Erwachsenenleben?
Naja, ich würde sagen, alle Bastionen verteidigen und in den Angriff gehen. Das ist so mit dem Trotz. Also nur verteidigen ist zu wenig. Man müsste das, was unhinterfragt vorausgesetzt wird, nämlich, dass das für die Menschen oder wie immer man das nennt, nicht so wichtig ist, in Frage stellen und sagen, das glaube ich nicht. Ich mache andere Erfahrungen, wenn ich literarische Veranstaltungen miterlebe, wo das Interesse an Literatur auch als Möglichkeit der Selbsterkenntnis sehr groß ist. Und es gibt ja auch engagierte Deutschlehrer und Lehrerinnen nach wie vor. Es gibt junge Menschen, die sich für Literatur begeistern. Und ich glaube, man darf nicht, das gilt für die Kultur insgesamt, defensiv bleiben.
Zumal ja weiterhin auch viel geschrieben und dann auch veröffentlicht wird. Es ist ja nicht so, dass diese Krise der Literatur sich auch auf die, sagen wir mal, Produzentenseite auswirkt. Oder sehen Sie das anders?
Ich glaube das auch. Es gibt natürlich jetzt eine boomende Literatur, die eher den Unterhaltungssektor betrifft.
Sie meinen also so etwas wie New Adult, Romantasy, Dark Romance und so weiter.
Genau, aber das war natürlich immer so. Es gab auch Kurt Mahler im 19. Jahrhundert. Also es gab immer Unterhaltungsliteratur und Unterhaltungsliteratur kann ja Lust auf anderes, auf mehr machen. Ich glaube, ich sehe das überhaupt nicht als einen Verdrängungswettkampf. Aber daran sieht man ja auch, dass diese Freude, sich in so eine Welt zu begeben, die auch durchaus eskapistische Momente haben kann. Man möchte manchmal der Gegenwart entkommen können, der Tristen, dass das ausbaufähig ist.
Haben Sie denn mal in so einen Roman hineingeschaut?
Ich habe tatsächlich hineingeschaut, aber auch nicht mehr. Mir kommt das ein bisschen so vor wie diese Ärzte-Romane, die auf hunderte Seiten aufgeblasen werden. Also ich verstehe schon, worum es geht. ich hatte ja auch meine Karl-May-Phase. Also Karl May bedient ja auch einige dieser Wünsche.
Wobei ich glaube, das ist doch noch was anderes, oder?
Es ist noch was anderes, aber es geht vielleicht auch bei beiden um Identifikationsangebote, die man annehmen kann oder auch nicht. Also mein Fall ist es nicht, aber ich finde, man kann das ja auch als Phase, ich meine, irgendwann gibt es den neuen Erwachsenen, auch der neue Erwachsene wird irgendwann einmal richtig erwachsen und dann liest er vielleicht richtige Literatur.
Glauben Sie das wirklich? Also diejenigen, die sich voll und ganz der Groschen-Heftliteratur verschrieben haben, die bleiben auch im Erwachsenenalter dabei oder nicht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, Marlene Haushofer zum Beispiel hat sich dazu bekannt, begeistert solche Groschenhefte, vor allem Science-Fiction, Perry Rhodan-Hefte gelesen zu haben. Elfriede Jelinek ist eine bekennende Krimileserin. Also ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt. Manche bleiben wahrscheinlich dabei, aber andere lesen zuerst das eine, dann das andere oder lebenslang beides.
Vielleicht sprechen wir auch mal über die Seite der Reflexion über Literatur, über die Literaturkritik. Was für Veränderung bringt es für die Literaturkritik mit sich, wenn die Literatur einen geringeren Stellenwert in der Gesellschaft hat?
Ja, also die Literatur kann, glauben ja eigentlich die meisten, sehr gut ohne Kritik leben. Umgekehrt wird es schwieriger. Ich denke, dass das Bedürfnis nach Orientierung beim Publikum nicht verschwunden ist. Auch da habe ich in persönlichen Begegnungen und auch in Zuschriften immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sehr wohl, dass nicht nur gelesen wird, was man über Bücher schreibt, sondern dass auch darauf gewartet wird, dass auch als Reibebaum oder als Einladung verstanden wird. Die Literaturkritik, wie ich sie mache, kann eigentlich nichts anderes tun, als bei dem bleiben, was sie gemacht hat. Also ich kann nicht versuchen, mich dem, und ich will auch nicht versuchen, mich einer sozusagen Schmalspurvorgabe anzupassen, weil ich ganz überzeugt bin, dass es für das, was ich mache, Interessenten gibt. Ich setze mich einfach mit dem Buch auseinander, so wie ich das immer gemacht habe. Die Krise kann mich jetzt nicht wesentlich erschüttern, aber ich glaube, à la longue, also ich mache mir zwar um die Literatur keine Sorgen, weil sie weiter produziert wird, aber ohne Echoraum ins Leere zu schreiben, ist auf die Dauer auch für die Literatur gefährlich. Also ich denke,
vor allem, wenn die Plätze für Literaturkritik sukzessive verschwinden.
Ja, sowohl im Zeitungsbereich, im gedruckten Bereich als auch im Rundfunk ist das ganz klar zu beobachten. Und ich glaube auch, dass man da das Publikum falsch einschätzt. Also ich glaube überhaupt, dass diese Unterforderung des Publikums ein fataler Fehler ist.
Wenn wir mal über etwas Positives sprechen, in diesem Jahr gab es den 50. Geburtstag der SWR-Bestenliste. Sie sind seit vielen Jahren Mitglied der Jury. Bald begeht auch der Bachmann-Wettbewerb ein rundes Jubiläum. Da waren Sie auch Mitglied in der Jury. Wie viel Trotz ist nötig, um solche literaturkritischen Traditionsveranstaltungen weitere 50 Jahre durchzuführen?
Ja, wahrscheinlich eine erkleckliche Portion. Es ist eine Frage innerhalb des Diskurses, des öffentlichen Diskurses über Literatur, aber natürlich auch innerhalb der jeweiligen Institutionen. Also ich kann nur vom ORF sprechen. Da wurde der Bachmann-Preis ja fast schon einmal abgeschafft und dann hat der Generaldirektor bemerkt, dass da doch sehr viele Leute sehr enttäuscht wären. Also die Sender, die sowas machen, sind sich nicht immer der Bedeutung bewusst. Und wenn eine solche Veranstaltung einmal weg ist, ist sie weg. Also das heißt, es ist ein Glück, wenn sowas über Jahrzehnte gepflegt wird und wenn es dann auch den Hörerinnen und Hörern als etwas Unentbehrliches erscheint. Ich bin sicher, es würde vermisst werden. Es muss halt dann eben auch gehört, gelesen oder auch gekauft werden. Also es ist dieser Trotz gegen etwas leicht Konsumierbares, schnell Abzuhakendes, den muss man nicht nur von den Mitarbeitern der Sender und Zeitungen verlangen, sondern auch von den Leserinnen und Lesern. Die müssen sich das, was sie haben wollen, auch sozusagen ertrotzen.
Zumal Literaturkritik oftmals einen falschen Nimbus hat. Da denkt man dann, Literaturkritik, das ist so etwas Angestaubtes, kann aber sehr unterhaltsam sein. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder sehr pointierte Verrisse geschrieben. Nicht nur Verrisse, aber eben wenn Verriss, dann sehr pointiert. Via Kaisers Roman Blasmusik Pop haben Sie zum Beispiel Gymnasiastenprosa für Fortgeschrittene genannt und die Schriftstellerin Brigitte Kronauer haben Sie einmal ein Weltpanorama aus Marzipan bescheinigt. Da habe ich damals wirklich aufgelacht. Wie unterhaltsam, wie humorvoll sollte Literaturkritik sein?
Also ich würde keine Regeln für andere aufstellen wollen. Für mich ist es so, dass es mir einfach mehr Vergnügen bereitet. Also bekanntermaßen ist es lustiger, Verrisse zu schreiben als Lobeshymnen. Aber wenn man da schon dabei ist, dann ist es gut, wenn man sich selber nicht langweilt. Und ich finde, Ernst und Humor oder Witz sind absolut keine Widersprüche. Man kann vielleicht etwas, wenn man es nicht so ganz ernst nimmt, besser verdeutlichen. Und ich bin aber auch dafür, dass ich eine Kritikerin selbst nicht ganz ernst nehmen oder allzu ernst nehmen sollte. Sie ist eben auch nur eine Leserin, wahrscheinlich eine Leserin, die mehr gelesen hat als andere. Aber die Zeiten des Papstes sind zum Glück vorbei.
Ja, apropos Papst, worauf kommt es denn Ihrer Meinung nach in der Literaturkritik vor allem an? Haltung, wie Sigrid Löffler mal in einer Laudatio auf Sie formuliert hat?
Haltung, vielleicht Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit, das ist wahrscheinlich auch eine Form von Haltung. Also, dass man sich mit dem Text, gerade wenn man ihn nicht gut findet, so gewissenhaft wie möglich auseinandersetzt und dass man versucht, ihm gerecht zu werden. Und Ehrlichkeit, dass man eben das nicht hinunterschluckt, was man auszusetzen hat. Und auch, dass man ihn nicht über den grünen Klee lobt, wenn man ihn gerade so mittelmäßig findet. Also ich glaube, dass die Ausgewogenheit oder das richtige Maß auch für Begeisterung muss gewahrt bleiben. Denn wenn alles irgendwie ziemlich gut ist, was macht man da mit den wirklich herausragenden Büchern?
Ist das nicht ohnehin eine Entwicklung, dass tendenziell immer mehr gelobt wird? Ein Verriss ist ja fast schon die Ausnahme.
Ich halte das schon für problematisch und das hat natürlich mit den geschrumpften Sende- und Druckplätzen für Zeitungskritiken zu tun, dass man dann gesagt bekommt, ja, wenn wir schon so wenig Platz haben, dann werden wir den doch nicht verschwenden für einen Verriss. Das halte ich für ganz falsch, denn Kritik heißt ja Unterscheidung. Und wenn ich nicht mehr unterscheide zwischen ganz missglückt und herausragend gelungen, dann ist das keine Kritik mehr. Also dann ist das einfach nur ja eine lauwarme Leseempfehlung und davon hat eigentlich niemand was.
Nun wird zunehmend auch aus den sozialen Medien klassischer Literaturkritik vorgeworfen, sie vertrete eine Hybris, die unangemessen sei. Ist das auch oder ist das ein völliges Missverständnis, was Literaturkritik anbelangt?
Ich halte das für ein völliges Missverständnis. Literaturkritik spricht sozusagen auf Augenhöhe mit dem Text, mit dem Autor, mit der Autorin. Es kommt darauf an, was die jeweils wollen. Also wenn Literaturkritik über ein Buch der Unterhaltungsliteratur vom hohen Ross herab urteilen würde, wäre das unangemessen.
Das ist eine Kanonade auf Spatzen, könnte
genau.
Man gewissermaßen sagen.
Also wenn aber ein Buch den Anspruch hat, Kunst zu sein, dann muss es sich gefallen lassen, dass es auch so bewertet wird. Es muss nicht alles den Stempel Kunst bekommen. Es kann eben auch einfach spannend zu lesen sein. Aber professionelle Literaturkritik hat eben gewisse Kriterien, hat ein gewisses Besteck, ein Profibesteck. Und das ist etwas anderes, als wenn ich irgendwo sage, ja, Daumen rauf, Daumen runter, hat mir gefallen, hat mir gut getan oder hat mich runtergezogen. Das sind keine literaturkritischen Kriterien.
Sie haben alle wichtigen Preise für Literaturkritik erhalten, glaube ich jedenfalls. Etwa den Alfred-Kerr-Preis, den Berliner Preis für Literaturkritik, den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik, den österreichischen Staatspreis für Literaturkritik. Welche Bedeutung hat dieser Preisregen für Ihre Arbeit?
Keine substanzielle Bedeutung, würde ich sagen. Aber natürlich, ja, ich bin eigentlich immer wieder, ehrlich gesagt, überrascht, dass das bemerkt wird, was ich schreibe. Weil man ja gerade in diesem Metier das Gefühl hat, man schreibt auch ein bisschen ohne Resonanz. Und insofern ist es natürlich als Echo etwas Aufmunterndes. Aber es ist nicht so, dass man deswegen anders, oder dass ich deswegen anders schreibe oder anders an meine Arbeit herangehe.
Wir haben jetzt viel über Kritik und Trotz gesprochen, aber es gibt noch eine andere Eigenschaft, ein anderes Thema, über das Sie geschrieben haben, und das wäre die Faulheit. Das hat mich schon erstaunt, wenn ich an Ihr Arbeitspensum denke. Faulheit ist ja heute eine eher negativ konnotierte Eigenschaft. War das immer so? Und was wäre an der Faulheit zu schätzen?
Also man schätzt ja immer das, was man nicht erreichen kann. Und ein großer Wunsch von mir wäre es, längere Zeit ausgiebig und ohne schlechtes Gewissen faul sein zu können.
Klappt aber nicht.
Ich komme nicht dazu.
Also eine faule Literaturkritikerin ist ein Paradoxon.
Stimmt, also eine faule Leserin ist für mich keines, aber eine Kritikerin sehr wohl.
Das war die Literaturwissenschaftlerin, Kritikerin und Buchautorin Daniela Striegel. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, danke für die Einladung.